Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falterradio. Herzlich willkommen im Falterradio, Sie hören Barbara Todt. Bei mir im Studio sitzt heute Sibylle Hamann, Abgeordnete für die Grünen im Parlament und dort Bildungssprecherin. Willkommen, Sibylle.
Hallo.
Wir sind per Du, weil wir uns schon lange kennen, aus unserer gemeinsamen Zeit beim Falter. Und weil Sibylle Hamann war, bevor sie beschloss, sich politisch zu engagieren, Journalistin für das Profil. Da hat sie aus internationalen Kriegs- und Krisengebieten berichtet und dann auch für den Falter, für den sie sehr viel über soziale Themen geschrieben hat. Ja, und jetzt sitzt du hier, Sibylle, und sprichst quasi ein bisschen auch in beiden Rollen, weil du hast als Politikerin eine Schule in Odessa in der Ukraine besucht und dabei, das Journalistinnen-Sein kann man ja nie so ganz ablegen, Interviews mit Lehrerinnen und Schülerinnen geführt und für uns auch aufgenommen. Über das Lernen im Luftschutzkeller, aber auch wie ukrainische Kinder und Jugendliche hier in Wien lernen, online mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in der Ukraine verbunden, wollen wir in der nächsten halben Stunde sprechen. Und dabei wollen wir auch über die Lage der Schulen in Wien sprechen. Viele ukrainische und zuletzt auch viele syrische Kinder sind in den letzten Monaten in Wien eingeschult worden, mehr als erwartet. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Aber tauchen wir zuerst in den Schulalltag in Odessa ein und hören wir uns an, was Sibylle dort aufgezeichnet hat.
Und das ist auch sehr schwer, wenn wir zum Beispiel in der Nacht diesen Alarm haben und dann müssen wir morgen schon in die Schule gehen. Und wir sind in dieser Zeit sehr müde und unsere Lehrer sind auch sehr müde und deswegen macht man, die Schulen machen zum Beispiel Online-Unterricht, aber es gibt auch die Schulen, die das nicht machen. Also wir haben Präsenzunterricht und wenn es so jeden Tag geht, dann ist das sehr schwer für uns.
Meine Eltern sind beide Militär. Sie haben ein festes Kontrakt. Wo steht es? Sie können nicht im Ausland fahren. Mhm. Und ich möchte nicht allein mit meinem Bruder da fahren. Ich denke, das ist gut, dass wir hier sind, weil für mich mein Heimatstaat ist am wichtigsten. Mein Bruder ist jünger als ich und ich muss verstehen, dass wenn meine Eltern nicht zurück nach Hause kommen, dann muss ich etwas machen. Ich muss alles planen, Und jeder Angriff, jede Explosion ist eine sehr schreckliche Gefahr für unsere Familie. Trotzdem ist auch sehr wichtig für diesen Krieg, unsere Leute haben. Wenn niemand kann kämpfen, dann wir können nicht über Sieg sagen.
Ja, Sibylle, wen hören wir da? Kannst du uns ein bisschen erzählen? Mehr zu diesen zwei jungen Frauenstimmen.
Ja, wir haben hier zwei 15-jährige Mädchen gehört. Die eine heißt Julia, die andere heißt Sophia. Die gehen in Odessa in eine Schule mit Deutschschwerpunkt, also die haben Deutsch gelernt. Eine von ihnen war in Deutschland kurz geflüchtet mit ihrer Familie, ist aber wieder zurückgekommen. Und die andere, die wir gerade am Schluss gehört haben, ihre Eltern sind beide beim Militär, deswegen dürfen sie nicht ausreisen, die sind immer dort geblieben. Ich habe ja diese Stimmen mir angehört, weil ich mir dachte, ich muss wissen, wie diese andere Seite des Krieges ausschaut dort. Wir sehen ja hier bei uns die Kinder, die hier in die Schulen gehen. Ich wollte das andere Puzzlestück sehen und mir das vor Ort anschauen.
Ja, Sibylle, der Krieg als Alltag, was heißt denn das jetzt konkret für die Bevölkerung in Odessa? Die Front rückt näher, die Angst, man kann nicht mehr durchhalten, man kann die Verteidigung nicht aufrechterhalten. Was hast du da mitgenommen?
Was sehr präsent ist, ist, dass die Russen versuchen, immer die Stromversorgung kaputt zu schießen im ganzen Land. Das hat natürlich Folgen. Also in der Innenstadt hat man sich daran gewöhnt, da hat man Generatoren angeschafft. Also immer, wenn der Strom ausgeht, fällt, und das ist oft der Fall, springen die Generatoren an und das funktioniert. Wenn man jetzt natürlich weiter draußen wohnt, am Stadtrand im 15. Stock eines Hochhauses und der Lift geht nicht mehr und man ist mobilitätseingeschränkt oder man hat keine Kinder, hat man wirklich ein Problem. Das sind Dinge, mit denen muss man leben. Also wir haben auch gemerkt, immer, wenn es wo knallt, wenn wo was passiert, die Leute sind permanent schauen auf die Telegram-Channels, wo sie live und auf dem Laufenden gehalten werden, wo gerade die Flugzeuge fliegen, in wie vielen Stunden ein Angriff zu erwarten ist. Dann ruft man ständig an, die Verwandten, die anderen, die Kinder, die alte Oma, die demente Oma, ist es eh alles okay, wie geht's dir, wo bist du? Ja? Also das ist so das Hintergrundrauschen, das man permanent spürt. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich auch, sind die Nachrichten von der Front. Also die Ukraine ist total in der Defensive gewesen in diesen letzten Wochen und Monaten. Es ist ihnen die Munition ausgegangen und sie haben zu wenig Soldaten und Soldatinnen an der Front. Und es gibt jetzt immer wieder neue Versuche, Männer zu mobilisieren. Also die Angst im Hintergrund, ich könnte, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, spricht mich wer an. Es gibt auch Mobilisierungen quasi von der Straße weg, wo man dann versucht wird zu überreden, dass man sich freiwillig meldet zur Front, weil es so wichtig ist. Ja, damit muss man auch umgehen und das ist natürlich ein Druck auch für die Kinder.
Für die jungen Männer, oder? Wahrscheinlich für die
Jugendlichen. Für die jungen Männer noch stärker, aber natürlich auch für die Kinder, die an ihre Brüder und an ihre Väter denken. Ja.
War es schwer, diese Reise zu organisieren? Wie bist du da vorgegangen? Erzähl ein bisschen, wie kam es dazu?
Es ist relativ einfach. Also man kann in die Ukraine reisen. Es funktionieren die Züge, die sind sogar pünktlich im Gegensatz zu anderen Ländern. Man kann mit Nachtzügen fahren. Es funktioniert auch der Infrastruktur im Alltag. Also die Geschäfte sind offen, es gibt viel zu kaufen, die Hotels sind in Betrieb. Aber es ist ein Alltag mit einem permanenten Hintergrundgeräusch und das Hintergrundgeräusch heißt Krieg. Also es gibt in Odessa, das eine sehr exponierte Stadt ist, weil sie eine Hafenstadt ist, weil die Krim gleich in der Nähe liegt, gibt es fast täglich Luftalarm. Und das heißt, sobald die Sirene kommt, hört man dann die Fliegerabwehr, das sind so dumpfe Bumperer. Dann hört man die Drohnen, die klingen so ein bisschen wie ein Moped, die kommen recht langsam. Ja, und ab und zu schlägt eine wo ein und ab und zu schlägt auch eine Rakete ein oder eine Rakete wird abgefangen, dann fallen Teile herunter. Also es gibt jede Woche einige Verletzte und Tote.
Diese beiden Mädchen klingen ja unglaublich tapfer natürlich, vor allem wenn man sie so hört aus österreichischer Sicht, wo wir in Sicherheit sind. Und gleichzeitig, ja, ist das für sie scheinbar alles Alltag, oder? Sie wirken schon so, als wenn sie sich an die Situation gewöhnen mussten natürlich. Woran merkt man, dass diese Anspannung vielleicht doch da ist? Oder wie ist die Stimmung?
Na, man braucht eine Normalität, sonst hält man es im Kopf nicht aus. Das ist eine Konstante in allen Kriegen und allen Konflikten. Und die Schule ist ein ganz wichtiger Anker für so Normalität, damit man auch mal so anderes in den Kopf kriegt. Deswegen war es auch dort ganz wichtig, das wollten sowohl die Eltern als auch die Lehrerinnen, als auch die Schülerinnen, dass man möglichst bald in einen Präsenzunterricht zurückfindet. Jetzt braucht man trotzdem ein gewisses Maß an Sicherheit. Das heißt, es gibt überall Luftschutzräume, das ist auch vorgeschrieben in den Schulen. Und es ist so, dass immer wenn der Luftalarm kommt, müssen alle in den Luftschutzkeller. Das heißt auch, es dürfen immer nur so viele Kinder im Schulgebäude sein, wie im Luftschutzkeller Platz haben. Das geht sich manchmal nicht aus, weil die Luftschutzkeller zu eng sind, zu klein. Da muss man dann in Schichtbetrieb gehen, dann lernen einige Schulen am Vormittag in Präsenz und am Nachmittag. Da muss man sich's aufteilen, ist organisatorisch extrem aufwendig, aber die Präsenz ist total wichtig. In einigen Städten wie in Kharkiv zum Beispiel gibt es Unterricht in U-Bahn-Schächten. Also da hat man so behelfsmäßige Unterrichtsräume ja, einfach dort eingerichtet, wo es sicher ist, damit Eltern ihre Kinder in die Schule schicken können.
Du hast am Eingang gesagt, du wolltest quasi das andere Puzzlestück sehen, also die Situation hier in Wien und eben die Situation in der Ukraine. Wie funktioniert denn dieser Online-Unterricht? Das ist ja etwas, was man hier in Wien auch mitbekommt, dass ukrainische Kinder immer noch Verbindung haben zu ihren Schulen in der Ukraine, auch zu ihren Klassenkolleginnen, weil der Online-Unterricht auch im zweiten Jahr nach dem Überfall Russlands aufrechterhalten wird. Wie schaut das auf der anderen Seite aus?
Vor Ort in Odessa selber ist das Management dieses ganzen internationalen Netzwerks schon sehr komplex. Man muss sich vorstellen, einerseits hat man Flüchtlingskinder aus dem Osten, also dort, wo die Front ist, sind ja viele Familien in die Ukraine und auch nach Odessa geflohen. Die sind da und müssen in die Schule gehen. Andererseits haben wir aus Odessa viele Kinderfamilien, die geflohen sind, manche ins westliche Ausland, aber viele im Schwarzmeerraum, zum Beispiel auch nach Rumänien und Bulgarien. Da gibt es viele Väter, die Seeleute sind. Da wohnen die Familien dann vorübergehend in Orten an der Schwarzmeerküste. In Rumänien und Bulgarien müssen die Kinder zum Beispiel nicht den örtlichen Unterricht besuchen. Das heißt, die haben dort Fulltime-Online-Unterricht mit ihren alten Klassen in der Ukraine.
Das heißt, die unterrichten hybrid? Oder wie funktioniert? Also wir denken nur an die Pandemie, wie schwierig sich Österreich getan hat mit solchen Formen. Also wie schaffen das die ukrainischen Schulen?
Wir haben ja auch Lehrerinnen, die geflüchtet sind in anderen Landesteilen. Also es ist im Regelfall so organisiert, dass dann Lehrerinnen, zum Beispiel auch im Ausland oder auch wenn sie in Lemberg oder in anderen ukrainischen Orten sitzen, von dort aus Online-Unterricht abhalten können. Also es ist wirklich hochkomplex. Man muss sich vorstellen, die Lehrerinnen verdienen 200, 250 Euro im Monat. Und das ist wirklich eine sehr herausfordernde Sache. Das Ganze trotzdem, und man hat das ja auch in diesen Stimmen gehört, die Verbundenheit mit der gemeinsamen Sache und auch mit dieser gemeinsamen Verteidigung des Landes, da gibt es schon auch ein ganz, ganz starkes Pflichtgefühl, dass man das jetzt auch alles tun muss, gemeinsam, und das auch nicht leichtfertig wegschmeißen darf. Selbst die Kinder, die du jetzt erwähnt hast, die hier bei uns sind, die im Ausland sind, diese Zugehörigkeit und die Anbindung und die emotionale Bindung an die Ukraine ist enorm stark. Das kappt man nicht so schnell.
Ja, und auch dazu hast du zwei Stimmen mitgebracht. Vielleicht hören wir an dem Punkt hinein.
Wir hoffen darauf, dass wir gewinnen. Wir lernen weiter, weil wir darüber nicht nachdenken müssen. Ja, natürlich müssen wir an unsere Zukunft denken. Wir werden das machen und wir verstehen, dass wir unser Land auch aufbauen müssen. Wir versuchen weiter lernen, weiter leben und dass wir in diesem Krieg, in diesem schweren und schrecklichen Krieg gewinnen.
Sibylle, du warst auch in der ukrainischen Schule in Wien und hast dort mit Schülerinnen und der Direktorin gesprochen. Vielleicht hören wir auch da kurz rein.
Also die Schule plötzlich aus 250, 300 Schüler war plötzlich 1000. Jeden Samstag, Sonntag waren viele Familien da und wir haben versucht, so viele Schüler aufzunehmen, wie wir konnten. Und bei der Frage, wenn wir die Eltern gefragt haben, na gut, okay, wir nehmen die Schüler auf, füllen Sie bitte das Formular aus, wo wohnen Sie? Na, das weiß ich noch nicht. Wie meinen Sie, das wissen Sie noch nicht? Naja, wir haben gehört, es gibt Schule. Zuerst wollten wir Schulplatz sichern und danach gehen wir schauen, wo wir heute schlafen können. Das heißt, die Leute waren mit ihren Koffern nach Wien gekommen, zuerst zu unserer Schule gekommen und erst nachher haben sie geschaut, wo sie eigentlich Unterkunft haben. Also hat uns wirklich sehr beeindruckt, wie wichtig die Bildung für die Ukraine ist und auch diese Zugehörigkeit. Daher freuen wir uns, dass wir die Drehscheibe für die ukrainische Community sind.
Ja, Sibylle, erzähl uns doch, wie ist die Lage hier in Wien in der ukrainischen Schule?
Ja, es kamen ja zu Kriegsbeginn sehr viele Familien nach Wien und fanden hier vor eine schon bestehende Struktur. Also es gab immer eine ukrainische Samstagsschule in Wien, wo man ukrainische Sprache und auch Geschichte gelernt hat. Die wurde von einem Tag auf den anderen so zum Zentrum der ukrainischen Community. Da haben sich ganz viele Kinder und Eltern angemeldet, noch bevor sie oft gewusst haben, wo sie wohnen werden. Ja, also kamen sie schon dorthin und ja, wollten dort in die Schule gehen. Die Schule ist rapide gewachsen seither. Man kann allerdings ablesen, dass auch wieder viele von den Familien von damals zurückgegangen sind in die Ukraine. Und die versuchen hier aufrechtzuerhalten, dass man zusätzlich zu dem, was die Kinder hier jetzt in der österreichischen Schule lernen, dass man am Samstag dann noch hingeht und parallel dazu das Curriculum zum Teil auch für ukrainische Zeugnisse und ukrainische Abschlüsse erwirbt, vor allem was Sprache, Literatur und ukrainische Geschichte betrifft. Ganz viele der Kinder gehen ja hier in Deutschförderklassen am Anfang. Da haben sie das Gefühl, sie lernen nicht genug von den anderen Fächern, die sie von daheim gewöhnt sind. Ganz viele Kinder bekommen hier auch Zeugnisse dann mit schlechten Noten, weil ihnen die Sprache fehlt. Da haben sie das Gefühl, sie möchten gern ihre guten Noten haben aus der ukrainischen Schule. Also es ist ihnen sehr wichtig, diese Verbindung aufrechtzuerhalten und auch die Perspektive später zurückgehen zu können und mit dem, was sie hier gelernt haben, in der Ukraine weiterzumachen, wenn der Krieg vorbei ist.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
So wie du das erzählst, hat Bildung, Noten einen hohen Stellenwert offenbar in der ukrainischen Gesellschaft. Wahrscheinlich nicht überall und immer, aber scheinbar doch, oder? Wie kann man das beschreiben?
Das schien mir schon so und das hat die Direktorin auch so bestätigt. Und das Hauptproblem, das alle formulieren, ist nicht, dass die Kinder zu wenig lernen, sondern dass die Kinder zu viel lernen. Also dass der Stress zu groß ist, weil gerade die Kinder, die im Ausland sind, auch innerlich wahrscheinlich diesen Druck verspüren, dass sie in beiden Welten genug sein müssen. Das schlägt sich sicher auf die Psyche nieder und muss schwierig auszuhalten sein.
Wie stark ist denn noch der Glaube, dass man dann bald mal wieder zurückgeht? Weil zweites Jahr im Krieg, wir kennen aus der Geschichte ähnliche Situationen, wo dann einfach Menschen auch geblieben sind. Ist das ein Thema oder war das ein Thema in deinen Gesprächen?
Das ist psychologisch wahrscheinlich ganz schwierig, weil in einer Zeit, wo dein Heimatland jetzt massiv noch bedroht ist und du eine starke Verbindung dazu hast, kannst du nicht sagen, ich bleib weg. Also ich glaube, der Moment, wo man vielleicht realisiert, dass es kein Zurück mehr gibt, der ist noch weit weg. Das kann man von den Familien und auch von den Kindern im Moment nicht verlangen, dass sie sich da festlegen. Die bleiben in diesem Zwischenzustand und ich glaube, den müssen wir akzeptieren und wertschätzen und wir können sie nicht zu einer Entscheidung zwingen im Moment. Ich sehe da einen großen Unterschied zum Beispiel zu den Kindern, die aus Syrien oder aus Afghanistan gekommen sind, auch schon 2015. Für die war von Anfang an schon klar, es wird kein Zurückgeben nach Syrien. Die hatten abgeschlossen mit dem Heimatland. Das haben die ukrainischen Kinder ganz sicher nicht.
Ja, Sibylle, du hast es schon angesprochen, in den Wiener Schulen gibt es derzeit sehr viele neue Kinder. Zum einen die aus der Ukraine gekommen sind und eingeschult wurden und zum anderen zuletzt in den letzten Monaten noch einmal recht viele Kinder, vor allem aus Syrien, rund 350 im Monat, kommen da über den Familiennachzug in Wiener Klassen. Und das überfordert das Wiener Schulsystem. Das sind große Herausforderungen. Was ist denn da schiefgelaufen? Wieso war man da nicht so gut vorbereitet? Und vor allem, was kann man jetzt tun?
Ja, ich möchte das nicht kleinreden, die Situation an den Wiener Schulen. Die hatten ja immer schon umzugehen mit großen Herausforderungen, was Diversität betrifft und auch was die Flüchtlinge noch von 2015 betrifft. Wir müssen uns nur im Klaren sein, es ist auch eine tolle Chance. Ja? Wir haben eine riesige Gruppe von unter 7-jährigen Kindern im Moment, die neu im Land sind. Wenn ich mir unsere demografische Situation überlege, das ist eine Riesenchance. Das sind unsere Kinder, die in Zukunft unsere Fachkräfte sein wollen, wenn wir jetzt alles richtig machen. Und da läuft, glaube ich, schon ein bisschen was falsch. Es ist vor allem eine Verteilungsfrage. Es ist innerhalb von Wien eine Verteilungsfrage und es ist auch bundesweit eine Verteilungsfrage. Integration gelingt natürlich immer dort besser, wo ich Anschluss finde. Ich verstehe es zum Beispiel nicht, warum außerordentliche Schülerinnen in Wien, zum Beispiel die Deutschförderklassen, vor allem an eh schon existierenden Brennpunktschulen andocken und nicht an Schulen, wo viele Mittelklassekinder hingehen, wo es einfach leichter wäre, Anschluss zu finden. Und das Zweite, ich verstehe auch nicht, warum Gemeinden in Österreich, die eigentlich freie Lehrstellen haben, Arbeitskräfte suchen, die auch freien Wohnraum haben, sich nicht viel stärker um diese Familien bemühen. Weil wenn ich da eine Familie habe mit kleinen Kindern, wo von Anfang an jedes Potenzial da ist, wenn ich denen Anschluss biete, Kindergartenplätze von klein auf, Bildungs- und Berufsperspektiven und vielleicht auch ein Patenschaftsprojekt oder ein Buddy oder eine Familie habe, die sich ein bisschen am Anfang darum kümmert, dass die auch integriert werden, habe ich alle Chancen, dass die bestmöglich ankommen. Und warum man die so wenig nützt, sehe ich als ein großes Versäumnis.
Aber so wie du das jetzt erklärst, müssten das alles Dinge sein, die sozusagen freiwillig auf Anreiz passieren oder wo man als Gemeinde sagt, wir werben, kommt doch zu uns. Und nicht so, wie es ja jetzt aktuell diskutiert wird, über eine Residenzpflicht, eine sogenannte. Also dass man quasi festschreibt, wo Flüchtlinge, wenn sie das erste Mal gemeldet sind, dann auch ihre Sozialunterstützung bekommen und dann in diesem Ort bleiben müssen.
Ich halte es immer für sinnvoller, wenn Menschen dort sind, wo sie gewollt werden und wo sie gerne sind. Also Menschen gegen ihren Willen an Orte zu bringen, wo sie nicht willkommen sind, ist genauso wenig sinnvoll, wie Menschen dazu zu zwingen, an einem Ort zu wohnen, wo sie nicht sein wollen. Aber so wie ich auch Flüchtlinge kennengelernt habe, die reagieren sehr sensibel auf die Frage, wäre ich gewollt, wäre ich angenommen, mag man mich dort, habe ich dort eine Chance? Und wenn man da ein bisschen aktiver wäre mit diesen Signalen, die man aussendet und wenn man sich auch überlegt, was das für langfristiges Potenzial sein kann, würde in der freiwilligen Verteilung auf andere Gemeinden sehr viel Potenzial drinstecken, das hoffentlich aus ökonomischem Eigeninteresse Österreichs noch besser erkannt wird als bisher.
Und in Wien, weil du gesagt hast, die Verteilung in Wien ist auch das Thema. Da gibt es ja Modelle, dass man sagt, man hat dann einfach Shuttles, man bringt die Kinder zu anderen Standorten. Wie sollte das funktionieren?
Also das ist in Wien ganz sicher nicht notwendig. Wir haben in Wien das Phänomen, dass wir gar nicht so sehr getrennte Wohnviertel haben. Wir haben oft eine Mittelklasse-Schule neben einer sogenannten Brennpunktschule stehen. Also wir müssten nicht Kinder mit Bussen durch ganz Wien führen. Wir müssten nur dafür sorgen, dass innerhalb der Bezirke die Kinder ein bisschen besser verteilt werden, sodass es eine soziale Durchmischung gibt. An dieser Aufgabe, finde ich, sollten sich auch Privatschulen zum Beispiel beteiligen. Da muss es Modelle geben, dass wir einfach diese Integrationsaufgabe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen und nicht denen aufbürden, die es eh schon am schwersten haben.
Du kennst die Bildungsbürokratie von innen jetzt sehr, sehr gut nach deiner Zeit in der Bildungspolitik für die Grünen. Woran scheitert das in Wien? Also warum passiert das nicht, wenn du sagst, es ist eigentlich von der örtlichen Nähe möglich, die Schulen sind oft beisammen. Warum ist die Zuteilung dann so, wie sie ist?
Das muss man den Wiener Bildungsstadtrat fragen. Ich möchte auch noch nicht vom Scheitern sprechen. Ich möchte von einer Herausforderung sprechen, wo ich finde, dass man sich jetzt zusammensetzen müsste und einen breiten Schulterschluss bräuchte zwischen Bund und Wien. Und aber nicht nur das wird reichen, weil wir haben ja nie ausreichend Personal im Bildungswesen. Wir werden auch einen Schulterschluss brauchen mit NGOs, die am Nachmittag zum Beispiel viel Potenzial haben, mit den Kindern gemeinsam was zu tun oder auch über Organisationen wie Nachbarinnen die Eltern einzubeziehen und auch mit der Zivilgesellschaft. Ich finde, es wäre jetzt auch hoch an der Zeit, dass man sich gemeinsam hinstellt und sagt, wir brauchen jetzt eine Kraftanstrengung von allen gemeinsam, um das zu bewältigen.
Viele der Kinder, du hast es schon gesagt, eben sind sehr, sehr jung, was eine große Chance ist. Gleichzeitig liest man aber auch, dass diese Kinder oft schon eine lange Fluchtbiografie hinter sich haben, in Lagern leben mussten, wenig Tagesstruktur hatten. Also es da gar nicht so sehr darum geht, dass sie jetzt Schulstoff lernen sollen, sondern die müssen vielleicht überhaupt einmal Tagesabläufe lernen. Wie kann das denn funktionieren? Weil man kann ja nicht alles den Schulen aufbauen, dass man sagt, das müsstet ihr denn jetzt auch noch beibringen.
Genau, das habe ich eben vorher gemeint mit der gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung. Weil gerade da geht es ja um Skills, die nicht im Unterricht erwerbbar sind. Das sind Dinge, da braucht man jemanden, der einen an der Hand nimmt und einem was zeigt. Also ich habe vorher diese Buddy-Systeme erwähnt, wie es sie zum Teil in Kanada zum Beispiel gibt, wenn eine neu angekommene Familie kommt. Gibt es eine andere, die ihr zeigt, wie gewisse Dinge gehen, ja, wo man einfach ab und zu nachfragt, Wege gemeinsam macht, Dinge vielleicht gemeinsam unternimmt. Solche Initiativen gibt es auch in Wien, die gehören massiv gestärkt. Das sind Sachen, die nicht die Schule und nicht die Lehrerinnen alleine vermitteln können.
Ja, liebe Sibylle, danke für die Eindrücke und für die Geräusche und Töne, die du uns mitgebracht hast. Ja, und du hast ja auch schon angekündigt, dass du nicht mehr fürs Parlament für die Grünen kandidieren willst. Geht es eigentlich zurück in den Journalismus?
Das weiß ich noch nicht. Also ich möchte schon mit meinem Mandat, das ja noch wahrscheinlich bis Ende September geht, bis zum Schluss weitermachen. Es ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe und eine total spannende Zeit im Moment. Also ich mache das ganz sicher bis zum Schluss mit vollem Einsatz weiter. Danach, ja, es zielt mich schon. Das Bildungswesen ist ein ganz, ganz spannender Ort, wo prägende Sachen passieren, nicht nur persönlich, sondern auch biografisch, auch politisch, auch gesellschaftspolitisch. Ich glaube, in dem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass es die eine oder andere Aufgabe für mich gibt.
Wir werden dich auch weiterhin begleiten. Und ich verabschiede mich jetzt von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Clara Gottsauner-Wolf betreut heute die Audiotechnik im Falter. Danke, Clara. Sie haben noch kein Falter-Abo, bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.